Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Und Julian, wir waren wieder im Kino.
Ja.
Wir haben uns schön die beiden fehlenden Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Filme angeschaut. Schön im Doppelfeature auch. Und dann sind wir ins Heimkino gefahren und haben uns noch My Only Girl auf Netflix angeschaut. Mit diesen ganzen Filmen haben wir natürlich auch noch so ein paar Film-News für euch mitgebracht. Ja, und heute schöner Anime-Kinotag.
Ja, was mich besonders freut, weil erste News, Hibiko Euphonium-Filme, habe ich ja gemerkt am Anfang der Season, dritte Staffel ist da, aber jetzt die vorigen Sequel, die wir gebraucht haben, also Film 3, als auch die OVA gibt es nicht. Obwohl zumindest letztes Jahr Peppermint Anime auf der Animagic Filme 1 bis 3, wovon eigentlich nur 3 als neu relevant ist, gezeigt hatte. Und da ist jetzt aber zumindest, glaube ich, vor 2, 3 Wochen oder sowas auf Akiba Pass TV Film 1 bis 3 erschienen. Dafür, oder da muss man eigentlich nur Film 3 für die dritte Staffel schauen. Leider fehlt noch die OVA, wo ich sagen würde, kann man noch verkneifen. Das heißt, wenn die dann irgendwann mal nächstes Jahr erscheinen sollte, kann man auch vorher noch Staffel 3 geguckt haben. Am meisten ist halt Movie 3 relevant. Wäre aber halt auch noch schön, wenn wir noch die OVA hätten, um die vorher legal alles Mögliche anzuschauen.
Im selben Schwung wurde auch noch Tsurune the Movie angekündigt, ne? Für
Kann sein.
Akira Pass TV.
Das hat mich nicht
Okay.
interessiert.
Aber nur der Vollständigkeit halber, das wurde auch angekündigt. Das ist, glaube ich, ein Sport-Anime.
Ja, ich
Es
weiß
tut
aber
mir
gerade
leid,
gar
ich habe
nicht,
das
ist
nicht
das
gesehen.
auch wieder, ist es ein Sequel? Weil es gab ja schon die Staffel 2, ist es dazwischen oder ist es auch wie zum Beispiel Euphonium Movie 1 und 2, dass es wieder Recap-Movies sind?
Es kann gut sein, dass es ein Recap-Movie ist, aber ja. Die Leute, die sich damit auskennen, werden es wissen. Alle anderen, keine Ahnung, schaut erstmal die
Ja,
Serie.
und mal schauen, ob dann auch demnächst auf irgendwelchen Streaming-Portalen, außer Akiba Pass TV, weil so wie ich ja gesehen habe, ist es halt digital kaufen. Das heißt, ob
Ja.
da noch was irgendwie kommt auf Crunchyroll, wo ja Euphonium gerade ist, oder vielleicht sowas Komisches wie KSM oder so.
Dann noch in anderen Film-News die Hosoda-Filme, die noch gefehlt haben. Also das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Summer Wars, Junge und das Biest und welchen habe ich vergessen?
Amon Yuki, Wolfskinder, sein bester Film.
Amon und Yuki, genau. Boah, gerade den vergessen. Gut, also die vier wurden jetzt auch lizenziert.
Also neu
Die
lizenziert.
waren, ja genau, die waren zwischendrin mal lizenziert, dann wieder nicht mehr. Es hat es ein bisschen schwierig gemacht, da ranzukommen, aber jetzt nicht mehr. Also jetzt ist nicht mehr schwierig. Jetzt habt ihr wieder alle Möglichkeiten. Genau.
Ich fand's nicht so schlimm für mich, weil ich habe zumindest Amon Yuki, Mädchen, das die Zeit sprang und Summer Wars alle auf Blu-ray. Eine der wenigen Anime-Filme, die ich auf Blu-ray habe. Jung und das Biest war mir egal, das habe ich damals auch auf Netflix geschaut.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die meisten davon sind zumindest zwischendrin auch auf Netflix gewesen.
Genau, aber jetzt glaube ich, gab es die auch während die Lizenz ausgelaufen ist, auch nicht mehr wirklich irgendwo zu sehen. Also die waren dann auch komplett auch von Streaming Services weg, was dann hoffentlich jetzt mit irgendwie PlayOn Pictures, also die irgendwie zu KSM oder so gehören, dann hoffentlich nicht mehr so sein wird und wir dann diese vier Filme, die, wovon ich ja auch gesagt habe, drei, selbst Jung und das Biest ist okay, aber die anderen drei finde ich halt echt richtig stark. Und es freut mich sehr, dass die dann hoffentlich wieder verfügbar sind. Mein Plan, dass ich jetzt meine Summer Wars Blu-ray oder andere Blu-rays vielleicht ein bisschen teurer verkaufe, hat sich jetzt damit erledigt, aber ich bin natürlich froh, dass diese dann besser verfügbar sind. Gut, das waren kurz die Film-News. Schöne Lizenzen. Lukas.
Ja.
Unser erster Film.
Hat dich natürlich voll begeistert, oder?
Geht so. Wir haben den, glaube ich, auch so ein bisschen mit reingenommen. Wir wussten jetzt nicht, wie viel wir über die Filme alle so ein bisschen reden. Und dann so ein bisschen, ja, okay, vielleicht ein bisschen fluffer, dass er ein
Kannst auch
bisschen
nicht, du
füllt.
kannst auch nicht My Only Girl jetzt als Lückenfüller bezeichnen, Julian.
Ja, doch, so ein bisschen schon. Also ich war jetzt auch nicht gerade mega hyped oder sowas drauf, auch wenn ich natürlich Studio Colorido mega interessant finde. Aber irgendwie seit so dem Erstlingswerk. Und also die Shorts, die sie immer machen, nur OVAs, ONAs, gerade von Pokémon und so weiter, sind alle immer super. Der erste, also ihr erster Film war ja Penguin Highway, weil der auch super ist.
Ja, Der ist extrem gut.
Ja, und der Rest danach, ich weiß es auch nicht, weil sie hatten ja mit Netflix dieses.
Ich weiß nicht, Burn the Witch war auch noch ganz gut.
Ach, stimmt, das natürlich. Ja, okay, Burn the Witch ist natürlich auch super, ja. Es gehört ja aber auch ein bisschen eher zur OVA, ONA, als Film.
Okay. Ja, stimmt schon. Sie hatten auch einen Star Wars Visions Shots, meine ich.
Ja, den mochte ich jetzt auch nicht so super, aber.
Ich weiß nicht mehr, welcher von denen
war. Ich glaube, das war der Band, das Band-Teil.
Ach so, ja. Ja, der war auch nicht so toll.
Ja, aber ich glaube, sie hatten ja mit Netflix einen Vertrag, dass sie 3 Filme rausbringen. Ich glaube, My Only Girl ist jetzt dann der 3. Film, weil es war zuerst hier Mein Schnurrhaar. Dann,
Drifting Home.
Genau, Drifting Home. Und jetzt My Only Girl. Und von den 3 würde ich auf jeden Fall sagen, dass My Only Girl das Schlechteste ist, oder?
Ja, die haben viele ähnliche Probleme. Aber ich stimme dir zu, My Only Girl ist leider der Schlechteste davon.
Ich habe danach auch gleich geschaut, okay, wer ist für den Film verantwortlich? Also hat es vielleicht
direkt irgendwas mal auf die Shitlist von Julian gelandet.
Also der Director hat mich einfach mal so interessiert, weil ich schon dachte, oh, okay, so wie das Ganze gemacht wurde. Es gibt auf jeden Fall jemanden, Screenplay auch geschrieben hat. Und dann weiß ich halt nie, okay, wie sehr ist der Director verantwortlich, wie sehr Screenplay. Mhm. Also der Director hat auch Screenplay gemacht, aber auch noch eine zweite Person. Und ja.
Kein so guter Track Record.
Nee, also er hat ja halt auch, Mein Schnurrhaar war, glaube ich, der Director, aber hat er nicht Screenplay geschrieben, ja, weil das war ja Okada. Und da merkt man auf jeden Fall, es ist schon noch ein bisschen besser, auch wenn wir da jetzt nicht so krass begeistert waren.
Also ich werde später, wenn wir über Only Girl sprechen, auch auf jeden Fall ein paar Mal sagen, dass der richtig schlecht geschrieben ist. Es gibt da so ein paar Beispiele, die wirklich furchtbar sind.
Ja, ich würde auf jeden Fall damit auch einsteigen, nicht wirklich zu empfehlen, der Film. Höchstens, wenn man irgendwas im Hintergrund laufen haben will, während man was anderes macht und dann auch nicht immer hingucken muss. Da kann es vielleicht so als Hintergrundrauschen funktionieren.
Ja, man hat so ein bisschen den Vorteil, dass der Film auf Netflix erschienen ist und damit auch direkt mit einem deutschen Dub gekommen ist. Das heißt, ihr könnt ihn wirklich Second Screen laufen lassen. Aber selbst da, ich finde ihn selbst dafür schlecht. Ich finde das zu uninteressant auch. Also, das ist wirklich nur so, du brauchst Hintergrundgeräusche.
Ja, das habe ich ja gesagt. Ja. Hintergrundrauschen. Gut, nachdem wir den jetzt erstmal so hart runtergemacht haben, begründen wir das Ganze auch noch ein bisschen. Ich muss nämlich
sonst
sagen,
wär's ja unfair.
Am Anfang hatte ich so 1-2 Punkte, wo ich dachte so, ah, okay, das gefällt mir schon mal ganz gut. Also am positivsten im ganzen Film fand ich ehrlich, als wir zum ersten Mal seine Klasse gesehen haben und da die Character Designs, weil da waren so unterschiedliche Körpertypen von den Kindern, was mir so vorher nicht. Also es ist oft, dass die gleichen Körpertypen einfach haben in normalen Anime. Hier war halt dicke Jungs, gibt's meistens auch noch normal, aber selbst sowas wie auch ein dünneres Mädchen. Und das ist mir auf jeden Fall sofort aufgefallen, oh, das gibt's nicht so oft. Da dachte ich schon, okay, das ist zumindest mal ganz interessant.
Ja, ich fand, seine Introduction war auch halbwegs kompetent gemacht. Mhm. Dass er eben auch in Gruppenprojekten dann der ist, der übrig bleibt und irgendwie den Lehrer zeichnen muss und so. Und dass er generell eher zurückhaltend ist und den Leuten das sagt, was sie, wo er denkt, dass sie hören wollen, war schon ganz okay. Also auch jetzt nicht überfliegermäßig. Ich fand, es ist jetzt auch keine fantastische Introduction gewesen, aber sticht qualitätstechnisch doch noch mal über den Rest vom Film hinaus.
Ja, das hätte ich auch noch mal positiv hervorgehoben, dass er zum Beispiel, er hat so ein bisschen Außenseiter-Vibes, aber trotzdem ist er noch so normal, dass er dann von dem einen Mädchen so, hier, das ist mein Freund, genutzt wird. Und da stimmt er auch so ein bisschen zu. Aber gerade auch dann so.
Aber auch das ist ja irgendwie total nach hinten losgegangen. Wo wir aber auch leider nicht gesehen haben, wie es nach hinten losgeht. Weil ich finde, das wäre vielleicht noch mal ein Character-Building-Moment für ihn gewesen, wo man vielleicht noch mal ein bisschen hervorheben kann, dass er das ungern macht. Und dass er es einfach macht, weil er drum gebeten wird. So, also da hat man dann schon direkt ein bisschen Potenzial verschenkt.
Ja, für mich war das auch so alles ein bisschen leicht zweideutig, weil wir hatten ja, dass er diesen einen, ich weiß nicht, war das auch sein Senpai ansprechen wollte, aber sich da nicht so ganz getraut hat. Plus dann halt dafür genutzt wurde, war ich mir jetzt auch nicht so sicher, okay, Sollte es jetzt sagen, dass er so ein bisschen Außenseiter oder nur zurückhaltend? Wie ist jetzt so ein bisschen seine Stellung und seine Probleme? Ich glaube, das sollte so eigentlich jetzt am Schluss verstärkend zeigen mit, dass er sich ja nie so entscheiden kann, beziehungsweise halt immer seine eigene Meinung ein bisschen zurückhält. Aber so ganz hat es jetzt auch nicht geklappt, hätte man besser machen können einfach.
Ja, denke ich auch.
Genau, worum es dann so ein bisschen geht, also unser Hauptcharakter, Hiragi, wird dann dafür genutzt, so als hier mein Freund, aber trifft dann auf dem Weg nach Hause von diesem Sommerfest auf Tsumugi, wo er dann auch bemerkt, dass sie ein komisches Horn hat. Und
Nee, das bemerkt er
erst
nicht.
später.
Das sieht er erst, wenn wenn er diesen Schneegeist auch sehen kann.
Okay.
Am Anfang hat sie nämlich einfach gar kein Horn.
Okay.
Also generell, ihr Charakterdesign mit und ohne Horn finde ich auch ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, was da dieses Zopfding soll. Das ist so,
Ja,
Und
ich
auch,
find's okay, aber ich bin auch nicht der Fan
okay.
von Hörnern.
Ja, also ich bin von, generell ihr Charakterdesign ist ziemlicher Mist.
Will ich jetzt nicht sagen, aber okay. Ja, ist ja
Doch,
dein
gerade
subjektives.
auch wenn es später, Gut, sprechen wir da später drüber. Es gibt auf jeden Fall noch eine Stelle, wo ich sagen muss, da fand ich das Character Design. Da ist richtig offensichtlich geworden, dass sich da niemand Gedanken drüber gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, wir erfahren dann recht schnell, dass sie irgendwie ihre Mutter treffen will, dass sie in Uni ist und Hiragi, weil er sich immer so zurückhält, diese komischen Mini-Unis, was einfach aussieht wie Schnee, der schwebt nach oben, so ein bisschen wolkig oder so. Und sie dann auch von irgendwelchen Schneegöttern angegriffen werden. Und dann geht der Film so langsam den Bach runter.
Ja, ich muss auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, oh, okay, ist ja eigentlich interessant soweit. Bisschen stolpernder Start, aber das hat jetzt ehrlich gesagt viele Filme nicht direkt ruiniert. Aber dann versuchen sie so dieses Suzume-mäßige, wo die beiden Hauptfiguren, die zusammen reisen, so mehrere Personen treffen und mit denen und von denen lernen, in Anführungszeichen. Und während wir das in Suzume ja noch schon nicht so besonders cool fanden, obwohl es gut umgesetzt war, ist es hier halt voll schlecht umgesetzt.
Ja, irgendwie erstmal hat mir schon Anfang an nicht gefallen, einfach das Konzept mit Oni, was es jetzt zu tun hat, mit irgendwie Gefühlen, Emotionen zurückhalten. Das hat zum Ende hin mir auch gar nichts
Ja, ich.
gebracht. Da konnte ich nichts an Verbindung, dass es jetzt irgendwie thematisch gut eingebunden wurde.
Ich glaube, das ist so zweistufig. Dieses Emotionen zurückhalten und so wird ja oft als kalt beschrieben oder empfunden. Und Oni mit diesem Schneedorf
Ja,
ist,
nee.
glaube ich, kulturell auch so verbunden. Es gibt auf jeden Fall diesen Mythos von dem Schneedorf, wo es die ganze Zeit schneit und wo man nicht hingeht. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das mit Onis in Verbindung steht oder generell mit irgendwelchen Yokai oder so. Ich kann mir vorstellen, dass da so die Verbindung über zwei Ecken kommt.
Ja, aber selbst wenn man
Aber
darin gebildet war, glaube ich,
ja,
hätte
du
es auch nicht
hast
so viel
recht. Ich
gebracht.
gebe dir da recht. Ich fand das nämlich thematisch auch ziemlich schwach.
Ja, aber das größere Problem ist dann sofort, als die Reise losgeht, dass halt der Plot ist halt so dumm. Also schon alleine, okay, sie wollen jetzt halt zu der Mutter gehen. Okay, wieso wart ihr nicht einen Tag und lasst euch einfach mit dem Auto fahren? Nur weil ihr kurz angegriffen wurdet oder so? Finde ich alles so ein bisschen so, weiß ich nicht. Und dann natürlich einfach die ganzen unverantwortlichen Erwachsenen. Das ist einfach so lustig, wie dumm das ist. Wo du an jeder Decke so denkst, so, oh nein,
Das
wieso?
könnten wir eigentlich Stück für Stück durchgehen, weil ich finde gerade die ersten, die die beiden als Anhalter mitnehmen, sind so schlecht geschrieben. Also das sind wahrscheinlich meine least favorite Character des Jahres. Weil, also es ist so ein Geschwisterpärchen, der große Bruder ist totaler Fan von Trödel und so einem Kram und die Schwester nicht. Sie ist einfach dabei. Der Bruder denkt aber, dass sie da auch voll Bock drauf hat. Und das ist so, da kommt so ein bisschen der Konflikt ins Spiel, weil sie nicht sagt, was sie fühlt, stößt sie eben auch diese Schneegeister aus und diese Schneegeister rufen diesen Schneegott auf den Plan und dieser Schneegott greift die dann an, was unsere Hauptfiguren dann halt irgendwie verhindern, wobei, wie heißt sie, Tsumugi verletzt wird. Das ist so plottechnisch, was passiert, aber die beiden Geschwister haben den geilsten Dialog aller Zeiten, weil sie ist am Handy und er meint so, ich dachte, Trödel macht dir Spaß, aber ich realisiere gerade, während ich mit dir spreche und du eigentlich auf dem Handy tippst, dass du da eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Und sie sagt, doch, doch, ich habe voll Bock da drauf. Und er meint, ich habe gar nicht realisiert, dass du als Kind natürlich Dinge magst, die ich als dein großer Bruder auch mag, weil so funktioniert das einfach. Und sie so, nee, 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 ich sag dir doch, ich mag Trödel voll. Und er meint dann so, ja, aber irgendwie, du wirst dann doch zu deiner eigenen Person und das muss ich akzeptieren. Ich denke, Leute, das ist ja der schlimmste Dialog, den ich je gehört habe. Also ganz ehrlich, mal ein bisschen Mühe da reinstecken.
Ja, das war halt richtig nichtssagend einfach.
Er hat halt so seinen inneren Monolog und trägt den ihr vor. Sie interessiert sich null dafür und antwortet aber eigentlich so widersprechend und hat dabei aber auch gar keine Emotion. Das ist so schlecht.
Ja, plus ist es einfach ein Pärchen, das zwei Mittelstufenkinder oder so an der Straße sieht und anstatt einfach die Polizei zu rufen, die mitnimmt und sich strafbar macht. Wo ich auch dachte, ist okay.
Ja gut, das akzeptiere ich im Rahmen von einem Anime-Film noch. Also so weit geht mein Suspension of Disbelief noch. Aber der Dialog war halt einfach grottig. Sorry.
Ja.
Aber du hast schon recht, die Erwachsenen sind alle total unverantwortlich, weil natürlich, weil Tsumugi jetzt verletzt ist, bringt Hiragi sie in ein Hotel, wo die Gastwirtin auch sagt, ihr könnt ja halt nicht bleiben. Was ist mit den ganzen zahlenden Kunden? In dem Hotel ist niemand.
Ja,
ist
und gerade ruft doch einfach sofort die Polizei.
Und dann so, okay, hier sind gerade zwei Jugendliche. Eine davon ist schwer verletzt.
Wir nehmen Verband.
Ich sollte die Polizei rufen. Das ist doch der erste Gedanke. Nein, sorry, ihr könnt halt hier nicht hierbleiben wegen den zahlenden Kunden.
Das Schlauere ist halt einfach, weil die ist ja von der Klippe gefallen. Da hilft kein Verbandskasten. Du rufst verdammt nochmal einen Krankenwagen. Verdammt, was soll denn das? Okay, die hat vielleicht irgendwie Gehirnerstörung oder ist es vielleicht Hirntod? Nee, Verbandskasten.
Das kannst du halt auch nicht abschätzen.
Ja,
so.
Du holst verdammt einen Krankenwagen. Das fand ich richtig dumm. Und dass sie sich auch noch erweichen lässt, dass dann hier
Hiragi für sie arbeitet.
Richtig, auch noch Kinderarbeit. So noch schlimmer.
Während sie ihn hochpflegt, so nee. Nee, Leute, das könnt ihr nicht machen.
Das Ding ist ja, ich kann es irgendwie verstehen, dass man das vielleicht so machen will. Japan ist halt ein sicheres Land. Früher hat man das vielleicht auch gut sympathisch begründen können mit so Jugenderziehung, was, glaube ich, gerade speziell in diesem Fall mit dem Arbeiten versucht wurde. Aber so wie das aufgebaut wurde, hat es halt einfach null funktioniert. Genauso wie als dann die Mutter angerufen wurde, wo ich auch im ersten Moment dachte, okay, die finden das in Ordnung, dass er einfach so sagt, so hier, ich muss da was erledigen und dann komme ich wieder. Ist auch so, okay, da fand ich dann zumindest gut, dass dann auch wirklich der Vater dann gesagt hat, so nee, ich komme da jetzt hin und sag mir, wo mein Sohn ist.
Um fair zu sein, das ist halt auch der einzige Erwachsene, der sich irgendwie ordentlich verhält.
Ja. Kommen wir gleich dazu.
Und er wird halt einfach im Finale so, ja, bleib mal hier. Und dann gehen alle einfach weg von ihm.
Oder zum Beispiel auch, dass dann irgendwie die Gastwirtin ihn dann auch so, der sorgt sich gerade um seinen Sohn. Ich weiß nicht, hätte man vielleicht noch so sagen können, dass sie jetzt vielleicht denkt, dass der, keine Ahnung, Gewalt anwendet oder sowas, dass sie dann Angst hatten. Aber nee, dann sagt sie einfach so, ja, komm mal mit, du musst jetzt irgendwie Geld bezahlen und hier keine Ahnung was machen. So, was ist das denn Dummes?
Weißt du, was das Allerbeste in der Gasthausszene ist? Als die sich verabschieden. Und die Gastwirtin droppt so einen Spruch wie, ja, in unserer Branche ist es normal, sich zu verabschieden. Einfach, um sich ganz normal von denen zu verabschieden. Und ich denke mir so, was geht denn ab? Die waren maximal halt 2 Tage dort.
Ja.
Was ist jetzt los? Und dann fängt auch so ein komischer J-Pop-Song an zu spielen, während die durch so ein komisches Feld rennen. Und ich denke mir so, was ist jetzt los? Was macht ihr denn? Hä?
Ja.
Und das Lustigste an der Szene ist, das ist der Trailer auf Netflix. Wenn du auf Netflix über den Film hoverst, ist das das, was automatisch spielt. So die Abschiedsszene von dem Hotel bis hin zu dem, wow, diese Felder sehen viel besser aus als im Fernsehen. Über so einen J-Pop-Song. Nee, Leute. Nee, das ist die schlechteste Szene in dem Film.
Ja.
Das ist wirklich so der Moment, du hast dir einen Makoto Shinkai-Film angeschaut und hast dir gedacht, wow, so Szenen-Transition in so eine Musikszene, das funktioniert gut, hast aber nicht verstanden, warum das gut funktioniert. Ich finde auch in der Szene haben die beiden richtig schlechte Chemie zusammen. Ich finde die Chemie zwischen Hiragi und Tsumugi, es ist nicht, dass die schlecht ist oder dass gar keine da ist. Es gibt so ein paar Szenen, gerade wo sie meint, hey, du bist für mich zurückgekommen. Und er sagt, nee. Und dann kommen so diese Geister. Ja, das ist ganz süß und so. Und die haben so ein paar ziemlich basic Momente, die ganz gut funktionieren. Wo ich auch das Gefühl habe, die habe ich schon in anderen Filmen gesehen. Aber gut, funktioniert so. Und gerade diese Szene mit diesen wo sie durch diese Felder laufen, da finde ich, haben die gar keine Chemie. Und da ist wirklich so, als würden die beide einfach von einem Skript ablesen und aneinander vorbeireden. Und das fand ich richtig, richtig mies. Also in dem Moment ist auch die Beziehung zwischen den beiden für mich gestorben. Die hatten noch ein paar cute Momente danach, aber ich habe gedacht, okay, es ist einfach alles weg. Es ist einfach das most awkward couple, was ich je gesehen habe.
Dafür werden wir aber, würde ich sagen, belohnt mit der besten Szene und dem besten Charakter im ganzen Film, dem Kaffeebesitzer.
Ja, der ist ganz cool.
Weil die Situation ist so normal, der kann nicht wissen, dass sie ausgebüxt sind. Das heißt, der ist auch nicht unverantwortlich, sondern einfach ein richtig chilliger Dude, der halt durch die Welt gereist ist und jetzt einfach mega viel erzählen kann von seinem Leben, mega zufrieden ist und halt so ein geiles Kaffee hat.
Ja, also das ist einfach. Ich hätte gerne einen Film einfach über den.
Ja, Mann.
So. Echt? Der Rest ist mir egal. Ich fand es dann aber auch irgendwie ein bisschen weird, dass er gerade den Teppich, also gut, Plot Convenience ist okay, kann man mal machen, dass er gerade den Teppich mit den Oni im Schaufenster hat, ist okay soweit, aber dass er da, dass das auch das einzige Stück in seinem Café ist, worüber er nichts sagen kann, das fand ich dann so, okay, das ist halt schon brutal convenient. Das ist schon sowas, wo ich mir denke.
Ja, In dem Moment dachte ich halt noch, dass wirklich irgendwie die Mutter in der Nähe wohnt und dann die irgendwie was verkauft hat oder das gemalt hat oder wie auch immer. Aber dann kam ja das genau Klischee das hoch 10 dann, wo man dann später realisiert, ach, oh nein, geht's in die Richtung, oh nein.
Ja, das ist halt so das Schlimme auch noch, dass er dann generell dieser Teppich macht das irgendwie ein bisschen kaputt. Die beste Szene, wie du schon sagst, einfach weil der halt ein fetter Red Herring ist und darauf wird auch nicht agiert oder so, sondern es ist einfach nur ein Red Herring, der dann innerhalb von 10 Minuten wieder aufgeklärt ist, weil direkt nachdem gehen sie ja zum Schrein. Und da ist ja dann der Vater von Tsumugi, der dann halt auch sagt, nee, sie ist nicht hier, es ist was anderes mit ihr, aber ich kann dir das nicht sagen. Oh, Junge!
Ja, dann die kurze Melodrama-Szene, wo ich auch so gut fand, oh, diese krasse Metapher. Er verletzt sie psychisch, aber dann auch mit der Schaukel physisch. Ja. Halt verploppern, okay, müssen wir jetzt irgendwie auseinanderbringen.
Oh Gott.
Ja.
Ja, das war auch so, das ist so dieser typische Ende von Akt 2 Rom-Com-Streit, wo ich mir denke, Leute, bitte.
Plus dann das Ganze, dass er hier so lang läuft, mega gefährlich auf dem Damm. Fand ich auch irgendwie ein bisschen doof. Ich fand es zumindest cool, dass dann er auch wirklich gefressen wird und dass der Vater das dann auch sieht, auch wenn ich es ein bisschen weird fand, wie er da reagiert hat. Also Vater, okay, mein Sohn ist gerade vor mir verschwunden. Habt ihr was mit zu tun? Nicht vollkommen ausrastet oder so?
What the fuck, was ist hier los? Ja. Vor allem auch, wie die Sache aufgelöst wird, dass das Ding ihn praktisch einfach ins Oni-Dorf bringt und zu einem Oni macht, ist halt auch so, ja, wir haben vorhin schon mitbekommen, dass Menschen zu Oni werden können, aber das ist ja voll lame. Das ist auch so typisch Plot-Convenience. Wir brauchen ihn in dem Oni-Dorf und wir müssen sicherstellen, dass er dort akzeptiert wird. boah, der Schneegott macht halt nichts anderes, als ihn in einen Oni zu verwandeln und in das Schneedorf zu bringen. Wahnsinn, der Film schreibt sich praktisch von selbst.
Ja, schlimmer fand ich einmal das Klischee, als man dann gemerkt hat, oh, okay, die Mutter ist, zu dem Zeitpunkt hat man natürlich gedacht, Mutter ist ein Schneegott. Ja. Ist jetzt nicht viel anders, dass sie jetzt einfach nur alle kontrolliert, kommt ja aufs Gleiche hinaus. Das habe ich dann auch so augenrollmäßig, ja. Oh, ernsthaft. Wie dämlich. Oder wie vorher Silberhäuser gesagt. Habe ich hier auch so aufgeschrieben. Och nee, der Schneegott ist die Mutter.
Das Onidorf ist auch so kacke. Auch, dass die Anführerin von dem Onidorf einfach auch exakt dieselbe Frisur hat wie Tsumugi und ihr Vater. Und du direkt weißt, okay, das ist die Großmutter von der Familie, cool. Ja, sprechende Charakterdesigns können ganz cool sein und so, aber das ist halt schon einfach nur lazy. Das ist einfach nur richtig faul.
Okay. Vom Onidorf, muss ich sagen, fand ich ganz oder recht positiv, wie halt so ein bisschen das Neuzeitige eingebunden wurde. Halt am Anfang mit halt, dass alle Warnwesten haben und so ein bisschen modernes Zeug. Aber auch speziell, was ich toll fand, was natürlich einen Ticken später kommt, diese Oni-Insel, wo was hier dieses mystische, unberührte normalerweise in anderen Anime ist, dass es hier richtig, okay, wir haben eine Glühlampe befestigt im Hintergrund, die halt so ein Kabel ist, wie halt so im richtigen Leben, wenn man halt eine Höhle hat, als auch am Rand diese Schluchtbefestigung, die ich dachte zuerst Schnee aufhalten, aber vielleicht auch zum Hoch- und Runterlaufen, was ja dann Hiragi auch macht. Das fand ich ganz cool, wie das halt dann auch im echten Leben, man versucht zwar die Sachen unberührt zu halten, aber wenn halt da Menschen auch mal langlaufen müssen, gibt es halt die ein, zwei Dinge modernen Lebens, die man halt da versucht dann dran zu bauen. Das hat mir zumindest recht gut gefallen.
Ich fand das auch weitestgehend okay. Also wirklich so Warnwesten und so weiter. Dann in dieses Dorf ist recht traditionell. Was ich uncool fand, ist tatsächlich die Outfits, die Leute tragen. Weil Warnwesten, cool, das impliziert, du kannst einen losschicken, der holt einfach zwei Kisten Warnwesten und dann ist das ganze Dorf ausgestattet. Selbe irgendwie mit Gummistiefeln oder sowas. Aber die Leute haben dann ja alle irgendwie ihre individuelle Kleidung und Outfits, was ja impliziert, dass jeder Oni auch regelmäßig aus dem Dorf rausläuft, einfach um shoppen zu gehen, was dann schon wieder ein bisschen diese Illusion von dem zurückgezogenen, versteckten Dorf ein bisschen einreißt.
Also ich kann aber mir da sehr gute Logistik-Sachen vorstellen, Lukas.
Das ist meckern zugegebenermaßen auf recht hohem Niveau für den Kontext, in welchen Bereichen wir dem Film schon einen Pass gegeben haben. Ja. Aber generell für mich war dann das Onidorf so, okay, jetzt ist einfach alles random Bullshit, ist okay. Ich habe dir, glaube ich, zwischendrin auch geschrieben, diese Schneegötter, die auch charakterdesignmäßig furchtbar aussehen, meiner Meinung nach.
Ja, einfach so Prinzessin Mononoke auf Wish bestellt.
Schlechter. Egal. Auf jeden Fall, die greifen ja dann das Onidorf an und dann greifen die Oni an beziehungsweise wollen die zurückschlagen mit Katapulten, die sie mit riesigen Schneebällen.
Ja, muss man doch echt laden. Sagen. Ich kann es nicht verstehen. Wir wissen doch alle, dass der Tribok einfach Spirit.
Ja, ich wusste, dass du die Debatte wieder aufmachst. Der Trebuchet ist einfach die bessere Waffe, da sind wir uns einig. Aber worauf ich hinaus will, Katapulte sind Belagerungswaffen. Ja. Damit triffst du halt keine fliegenden Würste. So. Das ist einfach nicht das, wofür das gemacht ist. Und dass die mit jedem Schuss treffen, fand ich schon, also das hat mich dann schon wahrscheinlich stark rausgezogen. Vor allem, wenn du bedenkst, was du ja auch schon gesagt hast, die haben andere Möglichkeiten. Die sind in den Städten. Die haben Logistik, wie du schon sagst. Also warum kann ich denn mir ein modernes Outfit holen, aber keine fucking Harpune oder sowas? Jetzt ganz ehrlich. Deswegen dieses Onidorf von den Thematiken und von dem, was es plottechnisch machen soll, ist das ganz cool. Aber man hat sich an jeder Stelle, wo man irgendwie die Wahl hatte, was Interessantes zu machen, hat man sich gedacht, nee, wir machen einfach irgendwie.
Ja, also mein Headcanon ist ja, dass sie in diese Eisblöcke einen ihrer Oni-Mitstreiter vereist haben und dass dann halt die Schneegötter zu diesem Eisblock geflogen sind, weil sie den aufessen wollten, weil sie ja nicht sehen können, ob das jetzt Eis ist, also so.
Wir opfern einfach die Leute.
Ja, also, sie haben schon mal mindestens eine Person geopfert, nämlich die Mutter. Wo ich auch, die ganze Sequenz war alles öde, hat mich nicht interessiert. Das einzige Coole war halt diese fliegende Maske mitten in diesem Gebetsraum. Das war ein gutes Bild, fand ich ganz nice.
Ja, aber auch so ein bisschen too little too late. Du hattest auch eine Sache noch. Du hattest ja die Insel der Oni und die heiße Quelle schon angesprochen. Das fand ich auch so respektlos gegenüber vom Zuschauer, dass du siehst, wie sie geht so in diesen Bereich rein. Du hast diesen See, von dem Dampf aufsteigt. Du hast, du siehst, wie der Schnee um das Ding rum geschmolzen ist. Und sie geht dann da rein. Und in dem Moment, wo sie mitten im Wasser steht, auf halbem Wege zu dieser Insel, nimmt sie so ein bisschen Wasser hoch und sagt, eine heiße Quelle. Ich mir auch denke, Leute, also das denkt ihr, egal wer die Zielgruppe ist, denkt ihr, die Leute haben noch nie Wasser gesehen und wissen nicht, dass dampfendes Wasser warm ist? Das fand ich insgesamt halt einfach eine Beleidigung dem Zuschauer gegenüber, diese eine Line. Und das war so, nee, Leute.
Beleidigung dem Zuschauer gegenüber fand ich eher die Szene, die ist viel weiter vorne, als es um den, oder als sie gegen den Schneegott kämpfen im Zug, wo dann versucht wurde, so richtig dumm Spannung aufzubauen.
Oh ja, dass denn, stimmt.
Dass hier Hieragis sowas, nicht aus dem Zug geschafft nicht. Hat, was auch so, wie das dargestellt wurde, sein sollte, aber halt dann ist er doch zu draußen. Ah.
Das ist halt, reich mir deine, also er ist in dem Zug, hat diesen Schneegott mit einem Eimer festgehalten und will aus dem Zug raus. Sie sagt, nimm meine Hand. Er versucht noch, die Hand zu erreichen und die Tür geht schon so halb zu. Schnitt, er steht außerhalb von dem Zug. Das ist ja mega lächerlich.
Ja, das fand ich halt echt doof. Ich habe mich zum Ende hin...
An der Szene, aber bei der Szene habe ich nicht irgendwie gelacht oder so, sondern weil es so lächerlich war oder mich beleidigt gefühlt, sondern ich habe wirklich ernsthaft zurückgespult und gedacht, habe ich hier irgendwas gerade verpasst? Nee, die Szene ist wirklich so, ach du Scheiße. Wer hat das denn Regie geführt? Wer hat das denn gestoryboardet? Das ist ja mal richtig kacke. Ist euch das nicht aufgefallen?
Also theoretisch ist es ja auch möglich, weil sie haben die Hand, Tür geht zu, aber nicht wirklich zu, weil die Hand zwischendrin ist. Aber dann, ich finde es trotzdem einfach genau dumm, wie es aufgemacht ist. Also das ist
Aber so die Szene hätte ich gerne gesehen.
Ja.
Die Szene hätte ich auch gerne gesehen. Sie halten die Hand, die Tür geht zu, berührt die Hand, geht wieder auf. Und er, ach so, ja okay, steht auf und geht raus. Die Tür geht hinter denen zu und der Eisgeist ist noch in dem Eimer. Die Awkward-Szene hätte ich schon auch noch gerne gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen dann, als es noch kurz vor dem Ende war zur Mutter, als sie hingelaufen sind zur Uni-Insel, weil ja ein bisschen Action war, das fand ich dann auch noch einigermaßen okay. Ich habe mich gefreut auf ein bisschen Schneemobil-Action, weil ich so gemerkt habe, so ein Anime-Schneemobile habe ich noch nicht so oft gesehen. Da habe ich schon gedacht am Anfang, oh, okay, jetzt fahren sie so langsam.
Die Szene mit den Schneemobilen fand ich so schlecht.
Es gab einen guten Cut, wo er dann auch ein bisschen Geschwindigkeit hatte und das war es dann leider. Das heißt, das hat auch ein bisschen enttäuscht.
Das hat sich so random angefühlt in dem Film und wirklich so, ja, wir finden Schneemobile ganz cool, lass uns was mit Schneemobilen noch machen. Das ist sowas, das hätte man cutten können. Ich meine, der Film ist auch 102 Minuten lang und ich bin der Meinung, du hättest locker 10 bis 15 Minuten rausschneiden können.
Ja, also der ist auf jeden
Fall. Ohne dass es dem Film geschadet
also
hätte.
Also 2 Stunden ist das viel zu lange, der Film.
Nee, der geht 102 Minuten.
Ja, genau, aber ich meine halt so, geht eher eigentlich, den hätte man so auf 1 Stunde kürzen können.
Ja. Ja, wie gesagt, also auf 90 Minuten kürzen hätte man auf jeden Fall machen müssen. Auf 60 Minuten kürzen hätte man machen können, ja.
Als positiver Punkt finde ich noch, das ist, glaube ich, so die beste Szene, wenn es um Animation geht, ist die POV auf dem Balken, als sie nach unten schaut.
Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du das sagst. Aber ich habe in der Szene auch das Gefühl gehabt, okay, ihr wollt jetzt einfach euer 3D flexen mit so einem Kameraschwenk. Das habt ihr halt aber schon 3 oder 4 Mal in dem Film gemacht. Und ich finde aktuell gerade in dieser Szene finde ich es nicht mehr besonders.
Okay.
Ihr hättet euch das halt wirklich aufsparen können.
Ja, ich finde halt immer POV ist ganz cool. Das, was du gerade gesagt hast, hätte ich nämlich kurz erwähnt, weil über den ganzen Film gab es halt mal so ein bisschen 3D-Kamerafahrten. Da habe ich am Anfang noch zum Beispiel, als sie vom Balkon springen, fand ich ganz nice. Aber dann gab es auch dann kurz darauf diese Szene, als der Mini-Uni zum ersten Mal von ihm unter der Brücke so lang fliegt. Und da war schon so, oh, okay, da hatten sie gerade diesen Cardboard-Cutout-Effekt, wo dann ist eine 3D-Szene, bewegt sich halt dreidimensional, aber die sind jetzt nur zweidimensionale Figuren.
Dasselbe.
Und das hat nicht so gut funktioniert.
Im Tempel auch. Als wir den Schwenk durch den Tempel bekommen. Ich glaube, da ist dann, ich glaube, das ist sogar auch ein POV-Shot, wo der Vater dann das Cutout ist. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich fand auf jeden Fall die Szene auch meh. Und wenn du mit sowas am Ende glänzen willst, dann benutzt es doch nicht so oft und mach das kaputt. Naja.
Zum Ende kann ich jetzt nichts mehr sagen. Ist mir eigentlich recht egal alles.
Ey, das Ende, ich musste einmal richtig, richtig hart lachen. Und zwar, als der Vater die Mutter aus dieser Insel rausholt und ich weiß nicht mehr, einer von beiden sagt, es ist nur voll schade, dass Tsumugi nicht da ist. Und die andere Person sagt, hey, schau mal da. Und dann kommt gerade Tsumugi mit Hiragi so Hand in Hand in diese Insel reingeflogen. Da musste ich so lachen. Das ist so schlecht geschrieben. Also, oh Gott, Leute.
Also ich war, das hat mich dann alles nicht mehr interessiert, als ich versuche noch irgendwie, glaube ich, was alles für Metaphern der Film für sein sollte, mit irgendwie eine Moderne gehen, wie ich mich richtig fühle, bla bla, er ist jetzt auch, kann sich mit der anderen besser verstehen, das ist mir alles egal gewesen.
Es gibt noch zwei Sachen, die ich auf jeden Fall kurz ansprechen möchte. Erstens, dass sie ihn einsperrt, super kacke. Zweitens, dass die eine Sprechanlage über die ganze Stadt haben, die scheinbar in die Vorratskammer geroutet ist, sodass das, was er da praktisch als Geständnis gegenüber von Tsumugis Vater macht, der ganzen Stadt zu hören ist. Das ist mal so scheiße.
War das die ganze Stadt?
Ich meine schon.
Ich dachte, das wäre also halt nur
es,
dadurch, das war ja verbunden
ist
durch diesen.
Es ist ein bisschen anders interpretierbar. Du kannst es auf jeden Fall
also
so interpretieren, dass es. Lass mich kurz. Du kannst es auf jeden Fall so interpretieren, dass es nur in diesem Raum ist. Da gab es auch zwei Lautsprecher, auf die so ein bisschen Centerframe waren, als das abgespielt wurde. Aber als wir dann zu Tsumugi zurückcutten, die durch die Stadt läuft, hört man das auch weiter. Ich bin voll und ganz d'accord damit, wenn mir hier jemand sagt, okay, das war nicht so gemeint, dass es durch die ganze Stadt zu hören ist. Aber auch dann finde ich es ein bisschen schwierig von der Direction.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so notwendig war. Das war auch so eine Szene, wie so nur dass
die war komplett überflüssig. Weil wenn sie das nicht gehört hat, dann war es ja extrem überflüssig. Ein paar random Oni in diesem Raum haben das gehört, plus ihr Vater. Dann war die Szene absolut useless. Dann schmeißt die raus aus dem Film. Oder sie hat das auch gehört und geht nicht mehr darauf ein später. Dann war die Szene auch mega useless. Da hätte man die auch weglassen können. Also insgesamt ist das einfach eine richtig schlechte Szene. Und dann eine Line, die ich so perfekt fand, weil die so scheiße ist. Weil die so ganz klar gezeigt hat, was der Film erreichen möchte und welche Emotionen der erreichen wollte. Und ganz klar auch gezeigt hat, warum er damit gescheitert ist. Und zwar, Tsumugi erinnert sich zurück an all die Personen, die sie getroffen haben und meint sowas wie, oh, ihr seid so tolle Leute und ohne euch wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Und da habe ich halt kurz überlegt, okay, wie lange sind die unterwegs? 3 Tage, 4 Tage, vielleicht eine Woche? Warum erinnert die sich zurück an die Hotelleute, die literally sich nur von ihr verabschiedet haben, weil sie die ganze Zeit ohnmächtig war? Warum, also okay, random Kaffeebesitzer finde ich noch fein, weil bei dem hat sie tatsächlich so einiges, glaube ich, mitgenommen als Denkanstoß. Das ist okay, aber boah, nach einer Woche zu sagen, boah, ihr seid die Leute, weswegen ich heute die bin, die ich bin, Das ist so schlecht.
Ja, das, da bin ich mir jetzt nicht.
Das ist halt null verdient, die Line. Das ist
da,
so,
bin ich mir, da bin ich mir nicht so sicher, wie das Original wirkt. Da kann halt sein, dass einfach die gewählte deutsche Line dafür ein bisschen hochtrabender klingt als normal. Kann halt sein, dass sie irgendwas sagt, dass ohne euch hätte ich mich nicht so verändert. Die letzten 2-3 Tage kann es ja dann schon funktionieren.
Ja, akzeptiere ich aber nicht. Nee, akzeptiere ich nicht. Ich muss den Film halt mit deutschen Untertiteln schauen und wenn es da drin steht, dann steht es da drin.
Ja, Punkt. Aber ich meine halt einfach, das kann man dann machen, nicht angreifen, weil es im Japanischen vielleicht dann
doch,
bisschen...
Doch, kann ich. Nein. Hab ich gerade.
Ja, okay, wenn du das meinst.
Dann sollen die in ihr Translation-Dokument, was sie nach Deutschland schicken, dazu schreiben, das soll so und so klingen.
Ja.
Weil das ist eine wichtige Szene in dem Film, sorry.
Ja, okay. Aber das...
Ja, es ist halt einfach so.
Nee, das
so.
Würde ich halt...
Das ist ja nicht
ja,
so,
als das würde ich nicht einfach so sehen, wie halt denken, Translation funktioniert.
Ja, machen wir super hochtrabend.
Ja, das würde ich nicht unbedingt sagen. Das will ich auch nicht ankreiden, aber da sind wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen anderer Meinung. Genau, aber das war auf jeden Fall ein Film, würde ich empfehlen. 1:40 auf Netflix.
Sorry, Moment, ganz kurz noch. Ja. Weil die anderen Stellen in dem Film haben ja auch gezeigt, wie gut die da drin sind, Dialoge zu schreiben.
Ja, trotzdem, das ist halt sowas einfach, das hatte ich auch öfters mal schon im Deutschen, wo ich dann dachte, okay, da ist irgendwie ein bisschen Nuance verloren gegangen. Das kann ich dann auch immer so sagen. Weiß man halt nicht, wie es gemeint ist.
Das akzeptiere ich nicht. Das ist eine billige Ausrede für den Film.
Okay. Gut, aber das heißt, wir empfehlen nicht. Ich weiß, nee, wie gesagt, nicht, ob Colorido noch einen Netflix-Film macht oder nicht. Ich fand es auch ein bisschen schade, weil ich glaube, der Director, den wir damals ja auch zumindest mal auf Weite gesehen haben, mit Penguin Highway, dass er, glaube ich, bis jetzt noch keinen wirklichen neuen Film gemacht hatte, oder? Oder war er Drifting Home? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ist ein bisschen schade, vor allem, weil er hat meiner Meinung nach besser als all die anderen Leute, die jetzt bei Netflix gearbeitet haben, verstanden, wie man das macht. Aber doch, er war bei Drifting Home Director und Screenplay.
Okay.
Ja.
Da muss ich aber sagen, ist halt schon ein bisschen besser.
Da hat er halt auch in die Scheiße gegriffen.
Er ist trotzdem noch ein bisschen besser auf jeden Fall.
Von den 3 Netflix-Filmen ist Drifting Home leider der beste.
Ja.
Tut mir irgendwie ein bisschen weh zu sagen.
Ich hoffe einfach mal, dass es sich ein bisschen finden.
Aber der Vollständigkeit
halber. Und dass da noch ein bisschen was kommt. Ja. Weil das Studio ist zumindest so, sieht ganz gut aus, braucht nur einfach ein bisschen besseres Skript.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Die können es halt, aber die haben, ja, wie du schon sagst, nicht so richtig die guten Skripte. Und ich glaube, die Direction könnte auch noch ein gutes Stück besser werden. Ja, schade.
Ja.
Naja, damit können wir, glaube ich, auch Onigirl abschließen und uns ja eigentlich besseren Filmen widmen.
Ja.
Was auch ein bisschen traurig ist, sozusagen.
Oh, nee, so will ich nicht sagen.
Nein, also sprechen wir zuerst über Rascal Does Not Dream of Sister Venturing Out oder willst du über beide Filme so parallel sprechen?
Nee, ich würde schon das erste gehen, aber ich kann, glaube ich, mal kurz einfach noch mal so ein bisschen sagen, wir hatten ja damals die Serie geschaut, dann kam Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl, wo wir beide schon damals gesagt haben, weil das ist natürlich so ein richtig krasser emotionaler Film, also da ist schon viel dabei, wo man dann sagen würde, oh okay, vielleicht ein bisschen auch Melodrama und so weiter, das halt die meisten Leute sehr emotional berührt und glaube ich auch, wenn man so hört, mit dann so ein bisschen das Highlight für viele war bei Rascal Does Not Dream. Und da hatten wir aber, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Kritik, wirkt halt einfach wie eine verlängerte Folge. Also so als Film, wenn man sich das so überlegt, ist da jetzt nicht viel mehr dabei. Hätte man auch so 1:1 dann, wie es natürlich jetzt Ufotable immer schön macht mit Demon Slayer, auch irgendwie noch mal veröffentlichen können, wenn man eine neue Staffel gemacht hätte und dann das noch mal reingeschnitten. Und selbst so das emotionale Melodrama hat jetzt auch nicht so krass mich mitgenommen gehabt bei Does Not Dream of Dreaming Girl.
Findest du? Weil, sorry. Weil ich fand Dreaming Girl eigentlich noch ziemlich gut. Und ich fand, das ist halt auch ein guter Arc von der
Ich würde sogar sagen, das ist der beste Arc.
Ja, Light Novel.
Also das würde ich auch so unterschreiben.
Genau. Und deswegen funktioniert halt auch Dreaming Girl noch ganz gut.
Ja.
Die Hauptserie funktioniert ja sowieso ganz gut, da waren wir uns ja auch einig. Ich finde aber, die beiden Filme sind halt leider so ein bisschen die schlechtesten Arcs bis jetzt.
Lukas, ich bin mir gar nicht so sicher, weil hast du dir auch noch mal die Originalserie angeguckt oder Does Not Dream of Dreaming Girl? Ich habe nämlich so das Gefühl, diese Filme haben auch so leicht einfach das, was ich auch zwischendrin bei Bunny Girl Senpai in der ersten Staffel und so ein paar Arcs hatte. Der Banter ist zwar cool, es passiert halt die ganze Zeit so ein bisschen was vor sich hin. Es ist halt nett und so ganz, ja, okay. Aber ist so wirklich richtig hart investiert, war ich nie.
Aber du musst auch so ein bisschen sehen, es sind halt auch nur 13 Episoden, ne?
Ja.
Das ist keine besonders lange Serie.
Aber wenn ich dann so gucke, okay, einmal der Arc mit hier, also die zwei Arcs zwischen dem Kanade und dem Bunny Girl Arc, sind halt auch, wenn du jetzt zurücküberlegst, wahrscheinlich die Highlights gewesen, wie halt Mai und Sakuta sich näher kommen oder halt irgendwie Banter unterhalten. Und der Rest ist halt alles immer so ein bisschen so, ja, da passiert das. Und jetzt so ein bisschen, anscheinend ist das das emotionale Pubertätsproblem.
Ich fand auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich fand eigentlich alle Arcs in der Originalserie ganz gut. Ich fand den Arc mit Futaba ganz gut, wo sie zwei Personen wurde.
Genau.
Das war recht spannend. Ich weiß nicht mehr ganz, was der Koga-Arc war, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, wo sie sich mit Sakuta angenähert hat und dann am Ende enttäuscht war, weil er ja mit Mai zusammengekommen ist. Dann hatten wir noch den Arc, wo Mai mit ihrer Schwester getauscht hat. Das war auch noch ganz gut.
Ja, die drei Arcs sind auf dem gleichen Niveau, finde ich so.
Ich fand die Arcs, ja, aber die sind halt alle auf einem guten Niveau.
Ja, so. Ich meine aber halt auch wie die Filme einfach so ein bisschen.
Weiß ich nicht. Lass uns mal einsteigen. Lass uns mal konkret über die Filme sprechen, sonst wird es ein bisschen schwierig.
Der erste Film von den beiden war Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out.
Genau. Weil da möchte ich dann gleich schon sagen, ich fand da den Arc nicht so besonders toll, einfach aus dem Grund, weil es ist nicht so wirklich was passiert. Es ist eher so ein bisschen, Kaede hat noch nicht so ganz ihren Weg zurück in die Gesellschaft gefunden. Sie war ja Hikikomori, sie ist ja nicht mehr in die Schule gegangen und ist nur noch zu Hause geblieben. Und dagegen wollten wir ja was machen. Dann stellt sich raus, Noten sind nicht so gut, könnte schwierig werden mit der weiteren Laufbahn. Sie setzt sich als Ziel, dahin zu kommen, wo ihr Bruder ist. Und so von da ab baut sich die Story dann halt so ein bisschen auf. Wir kriegen recht realistisch so diese, aber du hast noch diese Option und diese Option. Es wird ja kein Kind zurückgelassen und das und das. Und da musste man halt jetzt ein bisschen Überzeugungsarbeit und ein bisschen Charakterbildung bei ihr betreiben, damit sie eben auch merkt, okay, ich muss nicht alles meinem Bruder nachmachen und es gibt Optionen, die besser auf mich halt zugeschnitten sind und ich muss jetzt auch nicht direkt ein normaler vom Hikikomori zum normalen Schüler werden. Das klappt auch gar nicht. So das war so dieses zentrale Thema. Das fand ich thematisch ziemlich cool, ist halt aber schwer umzusetzen außerhalb von Elternsprechtag. und dieses Elternsprechtag-Setting ist halt, fand ich ein bisschen langatmig. Auch wenn ich sagen muss, insgesamt die Handlung hat mir schon Spaß gemacht. Man merkt richtig, es gibt hier mehrere Erwachsene, die wirklich wollen, dass Kaede erfolgreich ist, dass sie in ihrem Leben weiterkommt und sie da unterstützen. Und sie ist halt auch so ein bisschen sie überschätzt sich da selbst und sagt, ich kann das alles, bis sie dann merkt, dass sie es nicht kann. Das sind alles Dinge, die ich sehr schätze. Ich finde die Handlung wirklich okay bis gut, aber es ist halt, die Präsentation ist halt echt ein bisschen langweilig. Und ich glaube, da musst du mir auch zustimmen.
Ja, ich finde, sehr interessant auf jeden Fall, dass es, glaube ich, so der normalste Arc ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ihr Pubertätssyndrom rausnehmen würden und einfach nur mit Unwohlsein oder Panikattacke, anstatt nur diese Flecken entwickeln, mit reinnehmen würde, ist es einfach ein ganz normaler, geerdeter Film. Das fand ich einfach auch mal cool, so zwischenrein.
Auch in dem Bereich gibt es eigentlich auch interessantere Filme.
Vielleicht.
Aber jetzt nicht im Anime-Bereich, da
Ja.
hast du wahrscheinlich recht.
Ich muss halt echt sagen, nachdem ich jetzt beide Filme so gesehen habe, ich würde schon sagen, dass Knapsack Kid so ein bisschen storymäßig, wie es aufgebaut ist, dargestellt ist und auch von der Emotionalität eigentlich ein bisschen besser ist, so objektiv betrachtet, wie ich das dann so ein bisschen sehe. Aber für mich emotional ist halt Sister Venturing Out richtig stark, weil ich kann mich einfach so hart mit KD identifizieren, mit ihren Problemen. Das ist dann echt, wo ich so zwischendrin kurz einmal so lachen musste, weil das ist halt sie als Charakter. Sie hat nicht direkt die Schule abgebrochen, ist aber Neet. Der Charme, beziehungsweise Angst, halt so Menschen zu treffen, gerade alte Bekannte oder Klassenkameraden, beziehungsweise überhaupt an Orte zu gehen, wo die auch sein könnten, also rauszugehen, als auch Flecken, Male am Körper, die spontan auftauchen. Da denke ich mir so, das bin ich. Das ist alles so eins zu eins zu mir. Und da muss ich echt während dem Film lachen, weil ich habe einfach, als es dann so kurz bis nochmal besprochen wurde, als sie irgendwann noch Flecken hatte, so kurz 10 Minuten später habe ich auch wieder einen roten Fleck bei mir am Arm entwickelt während des Films. Und ich musste einfach so, da kam dann so der Dings, oh fuck, ich bin einfach eins zu eins KID. Das ist einfach so, wow. Und da waren halt echt so ein paar starke einfach Szenen dabei, die ich richtig toll fand und die zumindest an dem Abend auch, glaube ich, so mit die stärkste. Es gab so zwei Szenen, die auf jeden Fall mein Highlight waren von diesen zwei Filmen. Und darum habe ich einfach diesen ganzen Film richtig genossen. Also der war echt schön. Und ich fand einfach so, wie KID als Charakter, dass sie zum Beispiel auch dann, du hast halt gesagt, dass sie nicht ihrem Bruder folgen will. Es geht ja eher so ein bisschen darum, dass sie halt normal sein will, weil sie jetzt irgendwie komisch von der Bahn geraten ist, als auch Erwartungen erfüllen.
Ja, genau, das hatte ich aber auch schon
Ja, und
gesagt,
halt Erwartungen von.
dass ihr Ziel ist, so in die Normalität zurückzukommen, obwohl das für sie halt nicht so richtig erreichbar
Ja,
ist.
und halt andere Erwartungen
Sie muss
erfüllen.
halt ihre
Und das waren
eigene
halt auch zwei
Normalität
Punkte, wo ich
bauen,
dann
ja.
auch mich wieder richtig gut identifizieren konnte. Und dann dachte ich so, okay, das ist halt echt so ein toller Film, den man halt anderen zeigen kann, wenn es auch so ein bisschen darum geht, zu verstehen, wie vielleicht der eigene, das eigene Innere so ein bisschen funktioniert oder auch wie man sich so fühlt. Ja, plus dann waren halt auf jeden Fall auch, weil ich schon gesagt habe, so normale, weil es so normal ist, so ein paar Szenen, die ich wieder ganz gut fand. Wir haben natürlich jetzt, weil Mai und Sakata haben nicht irgendwelche anderen Probleme, das heißt, die können dann auch wieder ein bisschen bantern lassen, wieder nette Sachen dabei gewesen, als auch der Banter mit Sakata und der Mutter des Idols. Das war ganz schön. Und so war auf jeden Fall ganz gut, aber es gab auf jeden Fall ein paar Längen. Ich glaube, gerade hattest du ja dann auch schon gesagt, die Online-Schule. Das Ganze mit den Elterngesprächen und so weiter, Online-Schule, das hat sich dann ein
Ja,
bisschen
gerade
gezogen.
das mit der Online-Schule war auch so ein bisschen. Zwischendrin hat sich der Film angefühlt wie Werbung für diese Online-Schule. Das fand ich ein bisschen awkward, aber naja.
Ja.
Insgesamt, ich finde, der Film ist auch nicht schlecht oder so, aber ich würde ihn auch eher als durchschnittlich bezeichnen. Mein Problem ist halt vielleicht auch so ein bisschen, dass ich diese enge emotionale Verbindung zu den Hauptfiguren nicht habe, wie du jetzt. Beziehungsweise nicht emotionale Verbindung, sondern dieses, ich sehe mich nicht so sehr in
Ja.
Kaede.
Ich
Ich
hab.
sehe mich dann schon eher in Sakuta, aber auch da eher so,
Ja.
ja, so ein bisschen nicht
Also, ich habe
komplett.
auch beiden so eine 7 von 10 gegeben. Ist auf jeden Fall ein guter Film. Hätte auf jeden Fall auch besser sein können, gerade für einen Kinofilm. Wir haben nachdem wir im Kino auch waren, glaube ich, bei beiden gesagt, das sind eigentlich so perfekte Crunchyroll-Filme für einen Abend. Muss man nicht ins Kino gehen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Also wenn die auf Crunchyroll rauskommen, dann ist das auf jeden Fall was, was man sich da
Ja.
anschauen kann.
Kurz gehe ich auf zwei, beziehungsweise vielleicht drei kurze Szenen nochmal aus Sister Venturing Out. Natürlich, die große Szene ist einmal der Nervenzusammenbruch, als sie halt mit der Hand zitternd versucht, das Papier rauszubekommen und dann einfach in der Verteidigung ruft oder halt ihm sagt, ich schaffe das, ich schaffe das. Das war auf jeden Fall, glaube ich, so der emotionale, krasse Höhepunkt im Ganzen. aber auch die Reaktion, als sie mit dem Idol zum Strand fahren, rausgehen, und da ist ja dann die Schule. Und ich fand es echt gut, wie Nodoka das anspricht, dass sie jetzt da hingefahren sind, wie unangenehm blöd es von ihrer Freundin war. Das wirkt irgendwie so, wie man das im echten Leben halt macht, wenn einem das so richtig unangenehm ist. Oh, fuck, wir haben dich jetzt irgendwo dahin gebracht, was dir emotional wahrscheinlich so ein bisschen wehtun wird. Wieso warst du denn so dumm? Wieso hast du das gemacht? Das fand ich gut, wie das Gespräch war. Das hat mir gefallen. Plus der Gag mit, dass er auf ältere Frauen steht, weil er die ganze Zeit mit der Schulberaterin Kaffee trinkt oder so.
Ja, okay, der Gag, den hätte man sich ehrlich gesagt sparen können. Weil ich finde, das ist so ein bisschen, er setzt sich halt richtig krass für seine Schwester ein. Ja. Und das ist ja auch offensichtlich für alle so. Und dass man ihn dann nicht supportet, sondern nochmal so, ah ja, du stehst ja auf ältere Frauen.
Das war ja aber nur der Kumpel, der das gesagt hat.
Ja, finde ich schon ein bisschen.
Ja.
Unterstütze doch einfach deine Freunde.
Und am Ende.
Ist doch viel schöner für alle.
Ja, so. Am Ende des Jahres werde ich wahrscheinlich auch noch die Idol-Tanzszene mit reinbringen, besonders als sie im Hintergrund war und dann gerotoscoped wurde. Das war, glaube ich, nämlich nicht, als man sie so gesehen hat, sondern wirklich nur, als sie Dialog hatten, dann im Hintergrund haben sie weiter getanzt und es war gerotoscoped.
Gut, dann können wir mal weitergehen zu Knapsack Kid. Mhm. Da bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, der japanische Titel ist ein bisschen anders. Aber naja, egal. Genau, den fand ich etwas besser. Ich glaube, du auch. Hattest du ja auch schon kurz angesprochen. Möchtest du kurz erzählen, um was es geht?
Am Ende von Sister Ranching Out haben wir kurz gesehen, dass Sakuta einen Traum hat von Klein Mai, also als sie Grundschülerin war, darum auch ein Knapsack Kid, weil die ja immer so rote Ranzen haben. Und das damit beginnt auch so ein bisschen der Film, plus dass halt KID auf ihre Abschlusszeremonie geht. Aber dann recht schnell man merkt, okay, passiert ein paar Sachen, das Knapsack Kid kommt wieder. Und so wie im ersten Arc Bunny Girl Senpai kann Sakura nicht mehr gesehen werden. Worum es aber dann eigentlich geht, weil das ist halt am Anfang, so wie wahrscheinlich auch, vielleicht ist es auch ein bisschen meta so gedacht, ich habe es auch komplett vergessen, wahrscheinlich hätte man es dann, wenn man alle Filme und Sachen vorher geguckt hätte, noch ein bisschen im Kopf gehabt. Es gibt nicht nur den Vater, weil die leben ja irgendwie auch die ganze Zeit mit KID Sakuta irgendwie alleine, sondern es gab auch eine Mutter, die halt eingewiesen wurde, weil sie anscheinend irgendwie psychisch zusammengebrochen ist, als KID ihre Probleme hatte. Und jetzt geht es darum, dass jetzt die beiden die besuchen dürfen, was dann auch nach KIDs Abschlusszeremonie passiert. Aber dann war auch schon, ich weiß nicht, ob du es auch im Film gemerkt hast, das war ein bisschen komisch, weil irgendwie die beiden haben nicht miteinander gesprochen, also Sakuta und, die Mutter.
Ich fand das generell ein bisschen, die erste Szene, wo sie die Mutter treffen, und da wird ja später auch impliziert, dass da noch alles in Ordnung ist. Ich war, weil zumindest der Vater hat ihm ja dann den Schlüssel gegeben und so weiter. Da fand ich das schon extrem unangenehm, dass sie überhaupt nicht miteinander gesprochen haben, dass die Mutter ihn eigentlich so ein bisschen sogar ignoriert hat und er halt auch nicht wirklich sie angesprochen hat. Das fand ich schon so, ja, mal schauen, in welche Richtung das geht. Die Richtung, in die es gegangen ist, fand ich jetzt auch nicht so toll. Ich fand auch dieses, oh, jetzt hat er das Mai-Problem, fand ich auch so, ist okay, aber das hatten wir schon.
Ich fand, die größte Enttäuschung war auf jeden Fall, dass Klein-Mai, Grundschul-Mai, nur als Plot-Device genutzt wurde und nicht irgendwie großartig noch als Interaktion oder selbst, dass sie das Problem ist. Das fand ich leider ein bisschen schade.
Ich finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass er jedes Mal praktisch denselben Dialog mit ihr hat. Ja, boah, weiß ich nicht. Ist schon okay.
Das kann man immer auf jeden Fall bei Rascal Does Not Dream positiv hervorheben. Das war auch schon vorher in Sister Venturing Out. Es wird versucht, immer Lösungsorientiertes zu machen, also wenig Anime-Missverständnisse. Nicht wirklich Melodrama, gibt's halt schon ein paar Stellen. Aber hier ist dann auf jeden Fall okay, er ist dann auch in der anderen Dimension mal kurz, wo alles gut ist, also wo nicht irgendwie KID ihr Pubertätssyndrom gemacht hat und dann sagt das so, okay, ja gut, ich bin jetzt halt hier, ist aber nicht meine Welt, darum bleibe ich jetzt auch nicht hier. Das kann ich erstmal meinem anderen Typ nicht antun, als auch ich gehöre hier halt einfach nicht hin. Und nicht so, okay, muss ich jetzt überlegen, dass ich hier bleibe oder so. Also das typische Klischee-Ding, das wurde nicht gemacht, das fand ich ganz gut. Die Szene mit dem einen Mädchen, was in der anderen Dimension als einzige Person anders ist, wo dann auch, fand ich zumindest ganz gut als Gag, dass sie, wo er dann so, eigentlich könntest du Angst haben und sie dann so wegrennt, wo ich aber dann in dem Moment jetzt nicht sicher war, hat sie jetzt Plot-Relevanz oder war sie jetzt nur für diesen Gag da? Das fand ich so ein bisschen komisch am Schluss, nachdem der Film vorbei war. Aber ja, einfach wie dann am Schluss aber trotzdem sein Mutterkomplex so ein bisschen gelöst wurde, fand ich dann zumindest ganz gut und das war dann auch die Stärke des Films, weshalb ich den auch besser finde. Plus dann natürlich fand ich die Szene, als sie am Schluss zusammen weinen, richtig stark und richtig toll. Also das war auf jeden Fall mit eines meiner Highlights des Abends an dem Tag. Zum Beispiel auch, wie fandest du die Parallele, dass sie ihm auch abends am Sportplatz trifft?
Ja, das ist halt so ein bisschen.
Wieso geht's jetzt gerade abends zum Sportplatz?
Ja, genau, das ist ja gerade die Sache, die ich erzählen will. Es ist so ein bisschen Throwback zu der Szene, wo er natürlich das gemacht hat, um ihr Pubertätssyndrom zu lösen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, er war ja sogar schon auf dem Weg zu ihr, als er da vorbeigegangen ist. Und dass sie dann random da vorbeikommt, das war schon sehr convenient. Ja. Aber auch so, ja, meine Güte. Ich meine, wir haben vorhin einige andere Conveniences noch durchgehen lassen. Deswegen, das ist auch nicht so schlimm. Kann man schon mal machen.
Hier finde ich auch ein bisschen schade, weil jetzt weil Mai dann für so die Hälfte des Films oder mehr weg ist, ist auch der Banter nicht mehr so da. Man hat am Anfang Die schöne Szene, fand ich ganz süß, mit dem Heiratszertifikat, was ja dann später genutzt wurde. Fand ich ganz nett. Aber da hat mir dann auf jeden Fall so mit die größte Stärke von Rascal, Lost in a Dream halt gefehlt. Ich muss halt echt sagen, das habe ich dann auch, ich habe danach noch mal ein bisschen in halt die Originalserie reingeguckt, weshalb ich es am Anfang angesprochen hat. Es plätschert halt viel vor sich hin. Es ist nicht direkt langweilig, aber es passieren halt so ein bisschen so die Sachen, wird ein bisschen geredet. Und dann die ein, zwei Highlights gibt's dann. Ja, da hoffe ich dann, dass vielleicht der Universitäts-Arc, gerade weil wir wissen ja alle, Universität macht alles besser in Anime, dass das ein bisschen wieder stärker wird, weil es dann auch noch vielleicht dann mehr um Mai geht oder so. Mal gucken.
Ja, ich glaube, Serienformat bietet sich für das auch ein bisschen besser an als dieses Filmformat, weil, wie du schon sagst, das ist sehr viel Gerede. Es ist halt sehr dramalastig, so persönliches Drama und dies und das. Ich glaube, wenn du das Stück für Stück bekommst, funktioniert das ein bisschen besser, wie wenn du es alles auf einmal bekommst. Da kannst du nämlich selbst noch mal ein bisschen drauf rumdenken, anstatt dass dir dann so ein Film direkt die Lösung präsentiert. Oder nicht die Lösung, aber die Lösung, die die Figuren für sich gefunden haben. Mhm. Ja, also vielleicht ist auch einfach das Format nicht so geeignet für Bunny Girl.
Möglicherweise auch, wenn ich jetzt so denke, das waren jetzt 150 Minuten, ne? Waren es nicht 75 mal 75?
Insgesamt 150. Ja, beide zusammen sind 150. Ja. Jeder einzelne Film sind 75
Minuten. Ja, ich habe nur gemeint, so als Arc, ja, als Film ist schon okay einfach. Schon in Ordnung.
Ja. Ich glaube, man hätte jeden von den beiden Filmen einfach in 3 Serienfolgen abhandeln können.
Wahrscheinlich, so.
Also auch da, die Filme mit 75 Minuten sind nicht besonders lang, aber ich finde, da hätte man auch noch zumindest genug Content wegkürzen können, um noch Opening und Ending reinzupacken, 3-mal, und das dann per Serie zu veröffentlichen.
Also für mich persönlich finde ich halt Sister Venturing Out besser und ich müsste auch noch mal gucken, könnte auf jeden Fall auch noch mal, wenn ich so auf jeden Fall Top 3, glaube ich, Arcs dann sein. Ich weiß halt nicht, der andere KLD-Arc ist natürlich auch ganz nett. Und Does Not Dream of Knapsack Kid ist auch auf jeden Fall ganz nett. Da war auf jeden Fall ich ein bisschen Ticken mehr enttäuscht, weil ich da ein, zwei Sachen mehr erwartet habe. Das Syndrom fand ich aber zumindest passend und okay. Und ja, wir haben ja schon gesagt, also wenn wir es jetzt im Kino gesehen hätten, also es ist eigentlich ein guter Crunchyroll-Film, vielleicht wäre da auch noch mal bisschen besser rübergekommen, ja, wo ich so dachte, okay.
Das kommt vielleicht auch noch so ein bisschen dazu, dass es kein Kinofilm ist. Ja, weiß nicht. Insgesamt gibt es leider ein paar viele Dinge, die so als äußere Umstände da noch ein bisschen negativ drauf einspielen, wie meine Meinung zu dem Film ist. Deswegen, ja, ich finde, eine durchschnittliche Bewertung ist auch nicht super verkehrt für die Filme.
Ja, es sind gute Filme, aber jetzt nichts Überragendes.
Genau, ja. Also ich würde auch, das ist auf jeden Fall was, wenn du die Serie halt weiterverfolgst, wirst du die irgendwann schauen müssen. Deswegen tue ich mich schwer damit, den zu empfehlen oder davon abzuraten. Weil wenn du die Serie magst, dann sind die auf jeden Fall gut genug, um sich die anzuschauen. Wenn du die Serie nicht magst, dann steigst du wahrscheinlich vor dem ersten Volllängenfilm schon aus.
Ja, gut, aber
Ja.
dann sind wir, glaube ich, auch schon durch, ne?
Ja, ich glaube auch. Also heute ein bisschen negativere Grundeinstellung wie sonst vielleicht. Aber muss auch mal sein, darf auch mal sein. Schön drei Filme abgehandelt. Und wenn du nichts mehr abschließend zu sagen hast, würde ich so langsam zum Ende kommen und euch schon mal eine schöne Woche bis zum nächsten Mal zu wünschen. Ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis dann.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, Lukeohl, auf MyAnimeList und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori Nonstop, Baccano, Aria the Animation, Gridman Universe, Monogatari Aus der Bug und Kizu Monogatari, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai, Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi Review Starlight Movie, Today's Menu for the Emir Family und vorläufig auch Girls Band Cry.